Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wenn Buchmesse ist, schauen wir hier in den Zeitfragen ja immer, was sind die heißen Themen der Sach- und Wissenschaftsbücher, wie wird da was vermittelt. Dieses Jahr sind es wieder mal, muss man sagen, die Graphic Novels, die sich immer mehr auch an die Wissenschaftsvermittlung heranwagen. Große Namen sind dabei, wie Yuval Noah Harari, der seinen hunderte Seiten dicken Bestseller, eine kurze Geschichte der Menschheit, jetzt in einen Comic übersetzt hat. Sapiens heißt das Buch und es ist nur eins von ganz vielen Büchern, die sich Susanne Billig genauer für uns angeschaut hat. Susanne, Wissenschaft zeichnet sich ja dadurch aus, komplex zu sein, vielschichtig, detailliert, vorschnelle Antworten sollen vermieden werden. Wenn man sich jetzt diese neuen Graphic Novels anschaut, wie viel Komplexität der Wissenschaft lässt sich denn durch Bilder transportieren?
Also ich fand schon erstaunlich, wie viel das ist, wie viel an Informationen rübergebracht wird, wie sehr ich mich auch reingezogen gefühlt habe in die Lektüre. Natürlich ist das von der Textmenge rein mengenmäßig, ist das überhaupt nicht zu vergleichen. Aber die ziehen einen rein, indem sie eben mit ganz anderen Mitteln arbeiten können. Dass die mit Farben, mit Farbkontrasten arbeiten können. Dass sie arbeiten können mit Rhythmus zum Beispiel. Gibt es viele kleine Bilder, die sich in schneller Abfolge ablösen? Oder gibt es plötzlich eine große Doppelseite, wo ich so versinken kann in Farbe und einfach eine Anmutung? Und das ist eben dafür verantwortlich, dass wir uns emotional auch so reingezogen fühlen in diese Lektüre. Es spricht eben nicht nur abstrakt den Ratio an, sondern es spricht das Herz an, das Gefühlsleben über diese starken Farben, Farbkontraste. Und das ist eben das, was ganz stark bei diesen Büchern in die Waagschale fällt.
Na gut, dann wollen wir gleich schon wissen, welchen neuen Büchern gelingt es denn besonders gut, gleichzeitig zu vereinfachen und zu veranschaulichen und die wissenschaftlich so kompliziert und anspruchsvoll zu lassen, wie sie nun mal ist.
Also wir haben ja schon angedeutet am Anfang ein neues Buch, das am 23. Oktober erscheinen wird. Wir dürfen trotzdem schon ein bisschen darüber sprechen, heißt Sapiens, der Aufstieg. Und das ist eben eine Graphic Novel Version dieses super Bestsellers von Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Das ist ein Buch, das wirklich sehr komplex durch die Anthropologie geht. Das fängt mit dem Urknall an, dann geht es ziemlich schnell an den Punkt, wo sich die Entwicklungslinien von anderen Primaten und Menschen voneinander gelöst haben. Und dann gehen wir durch die Menschheitsgeschichte, die ganzen verschiedenen Frühmenschenformen und erfahren da wissenschaftlich wirklich sehr viel darüber. Und gleichzeitig haben wir eine spannende Geschichte vor uns. Der Meister selbst spielt als Protagonist eine Hauptrolle in dem Buch. Der taucht gleich im allerersten Bild auf. Also wenn man ihn so kennt, ist ein relativ schmaler Mann mit einer hohen Stirn, hinter der viel gedacht wird, eine Brille. Ihm zur Seite gestellt wird seine kleine Nichte, die kommt Onkel Yuval besuchen und hat ganz viele Fragen. Und dann nimmt er die Nichte an der Hand und gemeinsam mit den beiden besuchen wir andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und weil das eben so schön geht in der Fantasie, reisen wir in die Vergangenheit und an verschiedene Orte und kriegen nach und nach die Ideen der kurzen Geschichte der Menschheit ebenso als Graphic Novel präsentiert.
Ja, schön. Ist das jetzt 1:1 die Übertragung des Sachbuchs hier in die Bilder oder ist da ein Unterschied?
Das Sachbuch hat 500 Seiten eng bedruckten Text. Die Graphic Novel ist auch nicht so kurz, die hat 250 Seiten. Aber in dem textbasierten Sachbuch wird argumentiert, werden Begründungen gebracht. Da kommt ein Beispiel, dann kommt noch ein Beispiel und noch ein Beispiel. Das finden wir hier alles nicht, sondern stattdessen finden wir das, was er für die Essenz seines Buches hält. Das heißt, er konzentriert sich sehr stark darauf, was ist das ganz Besondere am Homo sapiens, das ihn wirklich von anderen Primaten unterscheidet.
Und jetzt haben Sie ja gesagt, da ist die kleine Nichte dabei. Ist das also jetzt ein Comic auch für jüngere Leserinnen und Leser?
Da Kinder diese wunderbare Gabe haben, einfach mal über das hinwegzulesen, was sie noch nicht verstehen und sich das rauszuziehen, was ihnen Spaß macht, denke ich auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich als Buch gedacht vielleicht für ältere Jugendliche und für Erwachsene, die wirklich was lernen wollen über Anthropologie.
Okay, also Sapiens von Yuval Harari. Wir haben ja noch ein anderes Buch und auch wieder zum Thema Menschheitsgeschichte, heißt auch ein bisschen ähnlich, Homo Sapiens nämlich. Ist ja interessant, zweimal die Geschichte des Menschen als Graphic Novel, wenn man die nebeneinander legt, diese zwei Bücher. Welche Ähnlichkeiten, welche Unterschiede sind Ihnen da aufgefallen, Susanne Billig?
Ja, es ist nicht ganz unähnlich. Wieder führt auch ein Anthropologe durch die Geschichte der Menschheit, ist aber da ein anderer, ein französischer Fachmann für Gehirnschädelkunde und Entwicklung der Schädelformen im Laufe der Jahrtausende. Der führt als Hauptfigur durch das Buch. Es ist nicht so verästelt, es ist nicht ganz so verspielt wie Sapiens, der Aufstieg. Da gibt es einfach wunderbare Ideen, in dem Harari immer so kleine Werbeeinstreuungen, zum Beispiel in einer Stelle fliegt ein Tarzan durchs Bild und dann ist so eine Werbeschrift, sind Sie es auch leid, dass Ihr Gehirn nicht voll funktionsfähig ist, weil Sie so viel Pflanzennahrung knabbern müssen, weil das Blut immer in den Magen schießt, anstatt dass Sie denken können. Und von Tarzan aus kommt dann so eine Sprechblase, ich habe angefangen zu kochen, das hat mein ganzes Leben verändert. Es gibt kleine Steinzeitmenschen, die durch witzige Kurzgeschichten in dem Buch wandern. Darauf verzichtet das andere Homo sapiens Buch, greift auch manche Themen von Harari nicht auf. Harari macht sich ja unglaublich viel Gedanken darüber, wie das kommt, dass der Mensch als einziger Primat das schafft, in so großen anonymen Gesellschaften zusammenzuleben. Also wie kommt das, dass wir zum Beispiel jetzt hier Radio machen? Da braucht man ja unglaublich viel dazu. Irgendjemand hat dieses Mikrofon hier hergestellt und dafür Fähigkeiten eingesetzt, von denen ich keine Ahnung habe. Ich kann da nur reinsprechen. Wir kooperieren also zu Tausenden und Tausenden in anonymen Gemeinschaften, um eine Sache hervorzubringen. Das macht sonst niemand. Und das tun wir eben, weil wir große Geschichten darüber erfinden, wer wir sind und warum wir jetzt kooperieren wollen. Das greift das andere Buch nicht auf. Aber andere Themen greift es auf. Warum hat der Mensch all die großen Säugetiere um die Ecke gebracht? Das interessiert beide sehr und da gehen sie auch beide drauf ein.
Dieses Buch Homo Sapiens, geschrieben von Antoine Balzo und Pierre Bally, das ist erschienen im Berliner Verlagshaus Jacobi und Stewart und die Reihe, die dazu passt, die heißt Die Comic-Bibliothek des Wissens. Sind diese Bücher dann alle gleich gemacht? Erkennt man die sozusagen auf einen Blick? Kann man die dann sammeln und sich so schön in Schuber packen?
Könnte man machen. Die sind alle relativ kleinformatig zu ganz verschiedenen Themen. Also das geht von Tattoo über was ist Fake News, über was tut die Biene. Das Jüngste ist jetzt die Geschichte der Menschenrechte. Und ich finde die hervorragend gemacht, muss ich mal sagen. Gerade dieses Buch, die Menschenrechte, einmal toll gezeichnet. Die Menschenrechte treten als Erzählerfigur auf. Am Anfang sagen sie, hier sind wir, wir sind die Menschenrechte und ich erzähle jetzt, wo ich herkomme, wer ich bin. Ich bin nicht ausgedacht worden an Tischen, wo nur Diplomaten sitzen. Und dann kommen ziemlich heftige Bilder von Auschwitz, dieses schreckliche Schild Arbeit macht frei. Und im Text steht, da bin ich geboren, in der Angst, in dem Elend, in der Behauptung, es gehe andere Staaten nichts an, was innerstaatliche Angelegenheiten sind. Das ist sozusagen die Geburtsstunde der Menschenrechte. Und dann sieht man im Laufe des Buches, wie die großartige Eleanor Roosevelt sich eingesetzt hat für diese universal auf der Erde geltenden Menschenrechte, welche philosophischen, juristischen Debatten dahinter stehen. Großartig, sehr informativ in Comicform.
Und sind das dann große, kleine Bilder auch wieder? Sind das fortlaufende Geschichten? Oder Sie hatten ja vorhin am Anfang gesagt, es sind sehr unterschiedliche Macharten. Wie ist es da?
Wir haben Panels vor uns. Wir haben klassische Panelformen, immer so 6 Bilder, 9 Bilder oder so pro Seite. Und Folgen der Entwicklungsgeschichte der Menschenrechte.
Und das sind immer andere Autorinnen und Autoren?
Das sind für die Bücher jeweils andere Autorinnen und Autoren, ganz genau, auch andere Zeichner.
Und die erkennt man dann aber nur am Cover, weil das Cover gleich ist, dass sie zu einer Reihe gehören oder anhand lediglich dieser Überschrift?
Ja, die erkennt man daran, dass das alles heißt Comic-Bibliothek des Wissens, dass es alles im selben Verlag erschienen ist. Die Themenauswahl erstaunt mich, also die ist halt von Tattoo über die Biene bis hin zu den Menschenrechten. Weiter kann man das Thema nicht fassen. Ich hoffe, dass Sie das weiter fortsetzen, weil das wirklich sehr gut gemachte Bücher sind und die Welt des Wissens ins Unendliche
strickt, sozusagen ins Unendliche strickt. Schön. Was ja schon in der Vergangenheit öfters mal aufgefallen ist, wenn sich Graphic Novels wissenschaftlichen Sachthemen zuwenden, geht es ja häufig gerne um medizinische und psychologische Themen. Ist das aktuell auch so? Und wenn ja, was steckt dahinter? Was macht jetzt gerade die Medizin, die Psychologie so reizvoll für die Graphic Novel Künstlerinnen und Künstler?
Also das ist tatsächlich jetzt auch so. Wir finden zu diesen Themengebieten immer auch Graphic Novels. Und Ich denke, das liegt eben daran, was wir eben schon angedeutet haben, dass medizinische Themen, psychologische Themen sind emotional sehr stark aufgeladen und sind prädestiniert dafür, dass man sie mit diesen Werkzeugen der Graphic Novel, die Emotionen so stark ansprechen können, aufgreift. Farbflächen, Farbkontraste, die Assoziationswelten von Collagen zum Beispiel eignen sich wunderbar, um so psychologisch vielschichtige Situationen darzustellen, was alles gleichzeitig in einem Kopf, in einem Herzen sich abspielen kann. Ein Buch, was mir sehr aufgefallen ist, heißt Nils. In diesem Buch beschreibt eine Mutter, wie sie das verarbeitet hat mit der Familie zusammen, dass ihr 3-jähriger Sohn gestorben ist. Und das ist einmal die Geschichte dieser Familie, aber es ist auch eine harsche Kritik am Medizinsystem, die sie auch führt in diesem Buch. Das Buch fängt an mit einem großen Bild, wo der kleine Nils unten auf dem Blatt Papier steht und man sieht die Wildgänse oben am Himmel fliegen. Und das ist ein Bild, das so viel transportiert. Da ist natürlich die Selma Lagerlöf-Assoziation. Das sind die Wildgänse, die oben am Himmel fliegen. Da ist der Wunsch drin enthalten. Der kleine Nils lebt vielleicht weiter und kann Abenteuer erleben, Geheimnisse erleben, mit den Tieren vielleicht sprechen lernen oder so. Also ist der Wunsch nach Lebendigkeit für das Kind. Dann ist aber auch so eine Transzendenzebene drin. Die Wildgänse fliegen weg. Vielleicht nehmen sie ja Nils mit in den Himmel, in die Ferne irgendwo, wo die Mutter dem Kind nicht folgen kann. Das nüchterne Sachbuchwort wäre dafür vielleicht, hier wird Trauerarbeit geübt. Aber was wir erleben können eben als Leserinnen und Leser, ist direkt in diese Emotionswelt der Mutter, der Zeichnerin, mit einzutauchen.
Für wen hat sie das Buch aber geschrieben? Also Sie haben ja eben schon gesagt, es ist so eine Mischung aus einerseits Erlebnisbericht, andererseits Medizingeschichte. Was glauben Sie, für wen ist das ein Buch?
Also einmal glaube ich, es ist vergleichbar einer autobiografischen Erzählung. Das Buch ist für Sie und Ihre Familie eine Aufarbeitung, ein tief Eintauchen in diese Trauer. Also das leistet eben Trauerarbeit. Dann ist es auch Aufklärung, weil wir haben auch eine Sachebene in dem Buch. Welche Art von Leukämie hat das Kind? Wie verläuft dann so ein Krankenhausaufenthalt? Wie erlebt das Kind möglicherweise? Wie läuft die Kommunikation mit den Ärzten? Also diese Sachebene gibt es auch in dem Buch. Aufklärung einerseits und dann Mitteilung einer Emotionswelt. In anderen Kulturen laufen Frauen schreiend durch die Straßen und raufen sich die Haare, um ihre Trauer zu teilen und mitzuteilen. Sie setzt sich hin und schreibt dieses Buch, malt, zeichnet dieses Buch.
Ich fand ja sehr interessant in dem Buch, dass so viel mit Licht gearbeitet wurde. Also sie hat ja auch diese Lichttiere sich ausgedacht, diese Tiere, die auf dem Kopf über eine Kerze hintragen. Und dieser Lichtaspekt, wo sie sich selber auch immer, wenn sie mit sich ins Gericht geht oder auch mit den anderen ins Gericht geht, dass sie die sozusagen vor wie so eine Lampe setzt, in so eine Vernehmungssituation bringt. Wie ist Ihnen das gegangen?
Was ich interessant fand, ist, dass es auch so eine leichte Distanz und Abstand geht, obwohl das ist ja ein tief trauriges Buch und das ist herzzerreißend. Gleichzeitig ist es aber nicht triefend vor Betroffenheit. Die kriegt da eine unglaublich gute Balance hin, weil sie eben auch einen bestimmten Abstand hat zu sich selbst. Sie rennt zum Beispiel nicht gerade Kette rauchend, aber sie quarzt recht viel und das ist heute gar nicht mehr so üblich und sie zeigt sich darin. Also da ist so ein bisschen ironischer Abstand, was es überhaupt erträglich macht, dieses Buch zu lesen. Wenn es nur Betroffenheit wäre, dann würde man, glaube ich, sich zurückziehen und denken, ui, das ist mir zu viel. Aber man kann das ganz gut ertragen, weil man oft auch schmunzeln und lächeln muss und sie so einen Sinn fürs Absurde hat. Das ist mir viel aufgefallen in dem Buch.
Ja, und sie ist einfach auch mutig, sich dem zu stellen. Daher ja auch wahrscheinlich dieser Titel. Das Buch heißt ja Von Nils, von Tod und Wut und von Mut. Und ich fand genau dieses von Mut, dass das eben was Mutiges hat, darüber zu schreiben und eben sich selber in Szene zu setzen mit so einem traurigen Anlass. Aber glauben Sie, es tröstet andere, denen dasselbe widerfährt? Oder ist es so ein Moment der schaurigen Anteilnahme an einem besonders schlimmen Schicksalsschlag?
Mich tröstet es, wenn ich auf ein Gegenüber stoße, was die Tiefe eines Leids, das ich meinetwegen erlebt habe, ermessen kann. Das tröstet mich, dass ich mich darin nicht allein fühle. Und wenn sie zum Beispiel so ein einfacher Satz, sie beschreibt, wie die Familie versucht, in Urlaub zu fahren, das erste Mal ohne Nils und irgendwie absolvieren sie auch diesen Urlaub. Und dann steht da der Satz, als wir nach Hause zurückkamen, war Nils immer noch tot. Ja, dieses Gefühl, jetzt hat man sich so Mühe gegeben, man hat verarbeitet, man hat geheult und hat wieder aufgehört. Dann gibt es ja auch noch die anderen Kinder, die man nicht immer nur zuheulen kann, denen man auch weiter ein Leben und eine Zukunft und etwas Helles bieten muss. Aber immer bleibt Nils tot und es wird sich nie ändern. Das finde ich tröstlich, auch wenn es hart ist, einfach weil es zeigt, sie versteht, worum es geht.
Da passt ja die Reihe, die im Karl-Auer-Verlag erschienen sind, die sich ja mit den Themen Vergebung, Angst, Trauma, Schmerz beschäftigt und die immer diesen Zusatz hat, Vergebung ist ziemlich strange, Angst, Trauma, Schmerz ist ziemlich strange. Klingt ja ein bisschen merkwürdig und auch ein bisschen unorientiert. Bieten die Bücher denn Orientierung?
Erstaunlich viel, auch da. Obwohl die ersten Bücher dieser Reihe recht schmal waren. Das sind auch keine gebundenen Bücher, sondern das sind wirklich echte Comics, die auch nicht fest gebunden sind, sondern die in so einer Mischform, nicht so klein wie DIN A5, aber auch nicht so groß wie DIN A4 Format, flexibler Einband. Auch da ist erstaunlich, wie viel Informationen diese Bücher unterbringen. Also beispielsweise in dem Band über Angst. Da erfahren wir etwas über die Fight-Flight-Reaktion, Angriff oder Flucht. Wir erfahren, wie die evolutionär ältesten Teile des Gehirns, Situationen unseres heutigen Alltags, also wenn der Chef uns in Grund und Boden kritisiert oder wenn wir was Schamvolles erleben, werden von den alten Stammhirnanteilen des Gehirns wie eine existenzielle Notsituation interpretiert und stürzen Menschen mit Panikattacken wirklich in das Gefühl, jetzt auf der Stelle sterben zu müssen, als wäre es noch der Tiger, der uns angreift und zerreißen will. Wir erfahren, welche Rolle die Ernährung spielt, dass zu viel Kaffee nicht gut ist, weil es das Level senkt, wo dann Angst- und Panikattacken entstehen können und so weiter. Welche Rolle das Darmmikrobiom spielt. Natürlich nicht mit unglaublich viel Text und ganz vielen Informationen, sondern Seite für Seite, Bild für Bild erfahren wir über diese Umstände in ganz einfacher, schlichter, aber durchaus in der Summe vielschichtiger Form.
Also das heißt, die bereiten in Bildform für Menschen erstmal überhaupt aus, mit was habe ich es da zu tun?
Ganz genau. Und man sieht dann eben, wie ein Mensch in Angst, was da im Kopf passiert oder ein Mensch, der in einer Alltagssituation ist und die uminterpretiert in eine uralte, steinzeitliche Situation. Das wird in so stark metaphorischen, stark farbigen, sehr ausdrucksstarken Bildern wird uns das dargestellt.
Können Sie eins Bild vielleicht konkreter beschreiben, dass man wirklich mal so eine Vorstellung hat, was so ein Bild zeigt? Weil irgendwie so ganz bin ich noch nicht da.
Ja, zum Beispiel ein Bild aus dem Buch Vergeben ist ziemlich strange. Da, was auch schön ist an den Büchern, weil sie nicht so viel Text unterbringen können, dieses Buch arbeitet häufig mit Fragen. Wir finden da also die ganz einfache Frage, das ist auch praktisch aller Text, den wir auf einer ganzen Seite finden. Wie viel Raum Ihres Innenlebens möchten Sie dem Groll überlassen? Das ist einfach als Frage gestellt und dann kann ich mich das selber fragen, wie viel Raum meines Innenlebens möchte ich dem Groll überlassen. Was man sieht, ist ein stilisiert gezeichneter kahler Kopf, der keine Schädeldecke hat und wir gucken in den Kopf hinein. Und da sind lauter Häuser in dem Kopf und auf jedem Haus ist eine Aufschrift. Kränkung, Leid, Groll, Zorn, Übelnehmen. Der ganze Kopf ist voll von diesen Häusern der Kränkung und des Grolls. Und neben jedem Haus steckt aber so ein kleines Schild, da steht zu vermieten drauf. Dadurch wird angedeutet, will ich diese Häuser wirklich alle bewohnen oder will ich nicht vielleicht sagen, soll jemand anders in der Kränkung wohnen? Ich will nicht mein Leben lang im Groll und in der Kränkung wohnen. Ich gebe das Haus jetzt frei. Das ist so ein Bild.
Ja, okay. Exzess, Menschen, die jetzt zum Beispiel mit Angst geplagt sind, werden die in den Büchern abgeholt oder ist es dann zu stark vereinfacht?
Nein, ich finde, dass die wirklich gut informiert werden. Ein Großteil beispielsweise dieses Angstbuches beschäftigt sich damit, welche Therapiemöglichkeiten gibt es, welche Arten der Körperwahrnehmung und des sich im Körper Erdens gibt es, was kann da hilfreich sein, was kann hilfreich sein an Reframing. Also zum Beispiel, indem ich nicht sage, ich habe jetzt Angst, sondern ein beschützendes Gefühl der Handlungsbereitschaft kommt zu mir. Ja? Also indem ich wirklich bewusst versuche, Situationen und Gefühle zu reframen, kann ich lernen, die als hilfreich zu empfinden. Das hat alles wirklich Hand und Fuß. Das ist auf dem Stand der kognitiven Psychotherapie. Ähnlich auch bei den anderen Büchern. Klar, wenn man tatsächlich traumatisiert ist oder unter chronischen Angst-Panikattacken leidet. Da hilft sowieso nicht allein ein Buch, obwohl ich Bücher liebe. Man wird den Mut haben müssen und dazu können diese Bücher inspirieren, zu sagen, jetzt gehe ich das an, jetzt suche ich mir therapeutische Hilfe.
Wollte ich gerade sagen, das kann ja mal so einen Anschub geben, zu sagen, schau an, ich bin gar nicht alleine und genau. Es ist aber auch ein seriöses Problem, das ich habe und ich will es angehen. Sehr gut. Ein anderes Thema, das man auch angehen sollte, wenn man darunter leidet. Und das ist auch ein Buch, das Sie auch hier mitgebracht haben und das allein schon wegen seines wahnsinnig roten Covers einem ins Auge sticht. Das heißt Exzess. Das ist ein Wortspiel sozusagen aus dem englischen Wort Excess, also Exzess und rückwärts buchstabiert von Sex. Was geht's?
Ja, das ist ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat und das beschäftigt sich mit dem Thema Sexsucht. Auf dem Titel XES, Sex rückwärts geschrieben. Warum? Weil hier Sexualität in einer völligen Verkehrung erlebt wird. Das hat nichts zu tun, A, schon gar nicht mit Liebe und inniger Begegnung, B, aber auch nicht mit Befriedigung, Erfüllung, Genuss, sondern es ist ein wahnsinniges Getriebensein von der Sexsucht, eine Gier, die überhaupt niemals eine Erfüllung findet. Das ist geschrieben von einem Berliner Comiczeichner, sein erstes langes Buch, der unter Pseudonym das Buch geschrieben hat, Florian Winter, und der seine eigene Geschichte erzählt. Es gibt einen Protagonisten in dem Buch, einen unglaublich isoliert wirkenden, vereinsamten, nicht wirklich Kontakt zu anderen findenden jungen Mann, der immer mit gesenktem Kopf umherläuft und man sieht, wie er sich getrieben immer in diesem Hamsterrad der Computerpornografie und der Prostituiertenbesuche befindet.
Und wie sehen die Bilder dann aus? Also Sie sagen, man sieht ihn, wie er da umhertreibt, aber sind das dann pornografische Bilder, die man auch anschaut?
Ja, das könnte man denken. Ich habe das auch, als ich das Buch in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, da bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird. Der arbeitet viel mit Ausschnittvergrößerungen. Also man sieht dann nur meinetwegen die hängende Zunge oder das aufgerissene Auge oder die Hand, die nach irgendwas greift oder die Finger auf der Tastatur. Sehr expressive Zeichnungen. Man sieht keine pornografischen Bilder. Was ich gut finde, man kann uns nicht drauf gucken lassen auf die Sexualität anderer Leute. Das funktioniert nicht, um Sexualität oder Sinnlichkeit darzustellen. Man muss eigentlich das innere Erleben schildern. Wenn man nicht pornografisch sein will, muss man beschreiben, Bilder dafür finden, was passiert denn innen. Und dafür findet der hervorragende Bilder, die ganz nur in Schwarz-Weiß, paar Graustufen und Rot gehalten sind. Also diese Sexsucht wird personifiziert, das ist das Sexmonster, das ist so ein rotes Monster, was durch diese Geschichte geht. Wenn er zur Prostituierten geht, dann sieht man nur grau in grau so eine Tür, die ein Spalt offen ist und es fällt dieses rote Licht dadurch. Also rot ist die Farbe dieser nicht schlechterdings nicht zu befriedigenden Gier in dem Buch.
Und gibt es auch dann sozusagen ein Ende? Also schafft er es, aus seiner Sucht rauszukommen oder lässt er das offen?
Ja, also er macht natürlich das, was wir häufig in solchen Suchtgeschichten finden. Er geht zu einer Selbsthilfegruppe. Ich finde auch das gut geschildert, weil er auch da so isoliert, er sitzt da so mit gesenktem Kopf, die Hände in den Taschen und leicht so ein bisschen seine Story da ab. Die anderen bestätigen ihn, die geben ihm Empathie, aber man hat das Gefühl, er kann da gar nicht so richtig hinconnecten. Nach und nach erfahren wir seine wirklich von großer Isolation und Erwachsenengleichgültigkeit geprägte Kindheitsgeschichte. Ein Vater, der abgehauen ist, der aber immer so viel schlecht gemacht wird, dass ihn das auch sehr verletzt hat. Ja, du bist wie dein Vater und der ist weggegangen. Damit ist er so aufgewachsen. Die Selbsthilfegruppe spielt am Ende, ich will das Ende auch jetzt nicht verraten, aber spielt dann noch eine große Rolle und er schafft es zu wachsen. Aber Florian Winter zeigt auch, es ist ein wirklich mühsamer und harter Weg.
Beeindruckend. Ein kleiner Ausblick jetzt noch, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, Susanne Billig, sind jetzt noch Bücher, die sich mit historischen Themen befassen. Also gibt es da etwas, wo Sie noch sagen, wow, da muss ich noch unbedingt zwei Sätze drüber verlieren?
Ja, das ist auch eben so ein Thema, was in der Graphic Novel immer wieder gerne aufgegriffen wird. Es gibt im Reproduktverlag, wird demnächst erscheinen, ein neues Buch von Shigeru Mizuki. Das ist so im Grunde der Erfinder der japanischen Mangas, Jahrgang 1922, viel Kriegserfahrung gemacht und diese Kriegserfahrung Band für Band hat er in Graphic Novels gepackt, die sehr beeindruckend sind. Da wird demnächst ein neuer Band erscheinen. Finde ich interessantes Buch. Das ist wirklich komplexe, hart erlebte Kriegserfahrung in Japan. Da kommen eben diese ganzen Ebenen, über die wir gesprochen haben, wie Graphic Novel vielschichtige Gefühle in Bilder packen kann, die kommen da zum Tragen.